Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Mai 2024. Es ist der Dienstag nach Pfingsten. Dominik Freusi und Markus Somm. Gestern, Montag, 20. Mai, ein schwarzer Tag in New York und in Den Haag. Ja, um was geht's?
Ja, ein Ankläger vom Internationalen Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen zwei israelische Politiker und drei Führer von der Hamas beantragt. Auf Seite von Israel der Benjamin Netanyahu, der Premierminister, und der Gallant, das ist der Verteidigungsminister Yoav Gallant. Und bei den drei Verbrecher, Terroristen von der Hamas, das sind erwiesene Mörder. Da weiss ich jetzt nehmen gerade nicht, das ist nicht so wichtig. Die trifft es ja nicht so an, die können eh nicht weg aus Gaza. Aber es ist ein unglaublicher Vorgang. Wie so bei der Argumentation kommt klar raus, für den Internationalen Gerichtshof mit seinem schönen, warmen Büro in Den Haag ist die israelische Regierung eigentlich mehr oder weniger das Gleiche wie die Hamas.
Genau, also ich meine, das ist mal das Erste, oder? Die moralische Gleichstellung von einer Terroristenorganisation, die am 7. Oktober wirklich Massaker veranstaltet hat, und die moralische Gleichstellung mit einem absoluten, erwiesenen, demokratischen Rechtsstaat, der sich verteidigt, wie sich das die Schweiz auch rausnehmen würde, und wo das selbstverständlich ist und wo das Völkerrecht auch völlig abdeckt. Das ist ein legitimer Krieg, den Israel führt. Das ist eine absolute Zumutung. Also schon einmal einfach die moralische Äquivalenz ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wenn man so die juristischen Sachen anschaut, was wird Israel vorgeworfen? Ich gehe jetzt mal nicht auf Hamas ein, sondern wirklich auf Israel. Und das ist also spektakulär. Also ich meine, es wird ihnen vorgeworfen, sie dürfen bewusst und systematisch die Zivilbevölkerung in Gaza aushungern. Das muss man sich einmal vorstellen, wie sie Grenzübergänge dürfen schliessen und so weiter. Tatsache ist, 31 Menschen sind nach Angabe von der Hamas, nach Hamas, gestorben wegen Unterernährung oder wegen Durst, seit der Krieg angefangen hat, das ist mal das eine. Und 2,6 Millionen Leute in Gaza sind eigentlich vom Hunger bedroht. Warum? Weil Ägypten seine Grenzübergänge schon lange zu hat und immer zu hat. Das ist auch so eine Sauerei, dass man ständig den Israelis das vorwirft und die Ägypter, die tun einfach ihre Hände in Unschuld waschen.
Ja, die kommen gar nicht vor. Bei diesen Debatten, sei es bei der UNO, beim ICC oder auch noch bei diesen Studentenprotesten, es geht irgendwie nie um Ägypten. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, warum Ägypter so einen grossartigen Stand haben. Interessant finde ich die Reaktion. Also noch am letzten Samstag hat man können lesen, dass der Benny Gantz, das ist ein Parteiführer, der in die Regierung eingetreten ist, weil man gesagt hat, wir haben jetzt Krieg, wir müssen ein Kriegskabinett haben. Er ist ein grosser Kritiker von Benjamin Netanyahu. Als erstes hat er sich hinter den Benjamin Netanyahu gestellt. Oder auch der letzte verbliebene Oppositionsführer, der Yair Lapid, hat ebenfalls sich sofort hinter den Benjamin Netanyahu gestellt, obwohl er ihn sonst sehr oft auch kritisiert. Also, falls man irgendwo durch in Den Haag das Gefühl hat, da drückt man einen Sargnagel in die Regierung reinhauen, hat man sich ziemlich getoschen.
Gut, was auch interessant ist, ist natürlich die Person von dem Chefankläger. Der heisst Karim Khan. Und ist ein britischer Staatsbürger, aber wie das halt langsam ist in Europa, man weiss eigentlich immer, wenn man so einen Namen sieht, ja, der ist wahrscheinlich noch nicht mit den Normannen gekommen, sondern nein, der Vater ist geboren in Britisch-Indien, ist nachher, also der Teil, wo der geboren ist, ist heute Teil von Pakistan. Selbstverständlich ist der Karim Khan Muslim, er ist auch in einer sehr frommen muslimischen Vereinigung, ist er dabei. Er hat eine Frau aus Malaysia. Malaysia ist eines der antisemitischsten und auch Islamismus prägten Länder auf der ganzen Welt. Also der Mann ist natürlich Partei. Also so wie die Juden sicher Partei sind, meistens Partei sind, wenn es um Israel geht, ist ja klar, dass der Chefankläger als Muslim eine offene Rechnung hat mit dem ganzen Konflikt. Und von dem her schon sehr, sehr fragwürdig. So über die ist eigentlich befangen. Wenn man noch weiss, dass in der Expertenkommission auch die Frau ist von George Clooney, wo eine bekannte Menschenrechtsanwältin ist, aber natürlich auch ursprünglich aus Pakistan kommt, den ist man auch nicht mehr so überrascht. Es ist eine ganz einseitige Sache. Aber das Schlimmste ist schon, und das haben wir jetzt wirklich schon ein paar Mal erlebt, wenn man es juristisch auch genau anschaut, das ist haltlos. Weil, da kommt noch dazu, also was ich vorher gesagt habe, ich meine, der Vorwurf vom Aushungern, der ist ja so an den Haaren herbeizogen. Das zweite Thema ist, dass sie das nicht einmal richtig untersucht haben. Ich meine, in der Ukraine untersucht der ICC schon seit langem Kriegsverbrechen, und das ist irrsinnig aufwendig, wenn man das wirklich belegen will. Und da hat er nicht einmal, da hat er nicht einmal eine Untersuchung gemacht in Gaza, sondern der Chefankläger hat einfach schon die Haftbefehle ausgestellt. Also das ist völlig unseriös. Und das Dritte, was man auch noch betonen muss, Israel ist gar nicht Mitglied von dem Internationalen Strafgerichtshof. Der Strafgerichtshof ist nicht Teil von der UNO. Das war ein Abkommen, das unter anderem die Amerikaner und die Russen auch nicht unterzeichnet haben und sich auch nicht daran halten. Also auch da vollkommen fragwürdig. Und man muss jetzt einfach sagen, es ist schon wahnsinnig, wie alle die Institutionen untergraben sind, entweder von Islamisten oder von Linken, und nachher solche fragwürdige Urteile fällen. Der Strafgerichtshof hat sich wahrscheinlich mit dem eigentlich ja auch aus der ernsthaften Diskussion verabschiedet.
Das glaube ich auch. Man muss es sogar erhoffen, dass es so ist. Es ist, glaube ich, aber so, dass die Haftbefehle noch mühend bestätigt werden vom Gericht. Ich hoffe, das Gericht ist ein bisschen gescheiter als der Chefankläger. Und dann, du hast gesagt, oder, man hat es nicht richtig untersucht. Was man auch nicht richtig untersucht, oder, ich meine, wenn schon an dem Ort Kriegsverbrechen gemacht werden, dann ist es seit Jahren, sogar seit Jahrzehnten, die Hamas, oder? Weil Raketen schiessen auf Zivilbevölkerung oder einfach irgendwo in ein Land hin, nicht gezielt zu einer militärischen Institution, also eine Kaserne oder eine Munitionsfabrik oder einen Flughafen, der vom Militär gebraucht wird. Das ist ein Kriegsverbrechen. Und das, da hat der ICC seit ein Git, oder, seit 1998 immer weggeschaut. Oder? Und auch Leute in den Tod schicken, die Suizidattentate begehen. Das ist alles Kriegsverbrechen, weil unschuldige Zivilisten getötet werden. Und wir haben es da schon mal geredet, Israel geht anders vor. Und dass das überhaupt keine Rolle spielt, ist ein Skandal. Dass das keine Rolle spielt in der Stellungnahme der Schweiz dazu, das finde ich dann noch der grössere Skandal.
Also wir haben schon ein paar Mal über Pascal Beriswil geredet. Eine sehr, sehr linke SP-Frau aus Basel-Stadt, wo eigentlich meiner Meinung nach so auf dem falschen Posten ist. Sie vertritt jetzt die Schweiz als Botschafterin in New York und sie ist deswegen auch im Sicherheitsrat, weil die Schweiz ist jetzt das Mitglied vom Sicherheitsrat. Und wenn man die Stellungnahme anschaut, wo die Schweiz, also in unserem Namen, in eurem Namen, alle Schweizer gut zulassen, in eurem Namen sagt, ich meine, da wird gesagt von der Frau Beriswil, dass wir für einen sofortigen Waffenstillstand sind, dass wir sofort wollen, dass die militärische Operation in Rafah eingestellt wird. Ich meine, Entschuldigung, ist das die Haltung von einem neutrale Land, dass wir uns einfach in Krieg da einmischen und überhaupt eine Stellungnahme abgeben, jenseits von Gut und Böse. Und das Zweite ist natürlich auch, dass zwar wird das einfach zur Kenntnis genommen, dass jetzt da Haftbefehle nicht ausgestellt werden, aber nachher wird doch betont, wir sind absolut dafür und voll hinter dem Strafgerichtshof, und sie finden die Unabhängigkeit von dem Strafgerichtshof total wichtig, als wäre der infrage gestellt, hat gar niemand gesagt. Im Gegenteil, es ist infrage gestellt, weil so die Leute wie der Karim Khan, die so einen unglaublichen Bias haben, da überhaupt sich austoben können und eben, wie wir es vorher besprochen haben, so einseitig auf Israel eingeprügelt wird. Das ist vielleicht ein Grund, den man könnte kritisieren als neutrales Land, aber im Gegenteil, Frau Beriswil, eine linke Baselstädterin, hat jetzt einfach das Gefühl, ihre persönliche Meinung, ihre persönliche Vorliebe ist jetzt einfach das Statement von der ganzen Schweiz. Stellt euch das mal vor. Und jetzt muss ich mal einfach sagen, Außenminister Ignacio Cassis, sie haben ihren Land nicht im Griff. Das ist unglaublich, was da im Sicherheitsrat von unseren Vertretern gesagt wird, was für Positionen da kommen. Man muss sich wirklich schämen. Die Frau Beriswil muss sofort entfernt werden von dem Posten. Das kann ja nicht sein.
Sie sagt natürlich auch noch, wir verurteilen Geiselnahmen und fordern die Freilassung. Das muss man irgendwie noch sagen. Aber das ist ja einfach dann noch ein bisschen Boilerplate. Oder? Es ist nicht bekannt, dass man sich vor dem 7. Oktober zum Beispiel eingesetzt hätte, dass die Hamas keine Raketen schiesst und keine Selbstmordattentäter losschickt und so weiter. Das ist, und das hat man höchstens so einen Passant gemacht. Mir kommt es ein bisschen vor wie Frau Beriswil. Sie hat zwar ein Studium abgeschlossen, ich habe sogar einmal gehört, sie sei eine hervorragende Studentin gewesen, aber irgendwo sind die Studentenproteste in der Schweizer Diplomatie angekommen und wir schickten die auch noch auf New York, weil sie als Staatssekretärin für Beziehungen mit der EU, ja, sagen wir mal, nicht so viel rausgeholt hat. Und dann gibt es in der Diplomatie halt alle so Trostpflasterchen, und das finde ich ganz schlecht. Man hätte sie lieber irgendwo hingeschickt, wo sie weniger Schaden anrichtet. Also ich denke zum Beispiel, sie könnte auf Pakistan gehen. Vielleicht trifft sie dort auch noch Frau Clooney oder auf Ouagadougou, ist auch immer schön. Und man kann dort Entwicklungshilfe machen.
Ja, Vatikan wäre auch gut gewesen, da kann sie auch nichts machen. Oder Europa.
Vatikan hat jemand besser verdient.
Nein, look, du weißt genau, weil was für Posten das es gibt für Leute, die man eigentlich politisch kaltstellen will. Aber man gibt ihnen sicher nicht den wichtigsten Posten in New York, der nochmal wichtiger wird, weil der Sicherheitsrat jetzt ein Thema ist für die Schweiz. Nein, also muss man wirklich sagen, unser Außenminister ist vor allen guten Geistern verlassen. Das ist er schon lange. Aber, und das ist natürlich die Hauptkritik, dass der Bundesrat überhaupt solche Stellungnahmen nicht kritisieren. Also ist das überhaupt konsolidiert in der Regierung? Ist das also die Haltung von der Schweiz? Also das ist unglaublich. Ich sage es noch einmal, da muss man eingreifen. Gut, wir gehen zu einem ganz anderen Thema. Sehr erfreuliches Thema, nämlich die Stadt-FDP macht jetzt alle zwei Wochen einen super Podcast, wo sie die rot-grüne Stadt auseinandernimmt und zeigt, was alles schief oder komisch läuft in dieser Stadt. Hört unbedingt die folgende Information.
Lokal, kontrovers und munter unterwegs. Der neue Stadtpodcast von der FDP Zürich, der alle zwei Wochen auch als Video erscheint. Aktuell redet ein FDP-Politiker und jemand von der alternativen Liste über Tempo 30. Erstaunliche Aussagen, erstaunliche Erkenntnisse. Auch dazu, dass Tempo 30 als Anti-Lärm-Massnahme wenig bringt. Der FDP-Stadt-Podcast mit liberaler Haltung für die ganze Schweiz. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auf Social Media.
Ja gut, wir haben gesagt, wir können jetzt jedes Mal in Bern einfach, sofern vorhanden, Fragen beantworten. Und wir haben hier eine Frage. Dominik, was ist die Frage?
Ja, das ist eine Frage von einem Hörer, der wissen will, ich zitiere, wie wird es juristisch begründet, dass jemand, der aus einem sicheren Drittstaat in die Schweiz einreist, und die Schweiz ist bekanntlich von sicheren Drittstaaten umgeben, hier überhaupt Asyl beantragen kann? Ein solches Gesuch müssen wir doch in jedem Fall ablehnen, nicht einmal prüfen, weil er ja nicht an Leib und Leben bedroht war in dem Land, wo er unmittelbar in die Schweiz gekommen ist. Was meinst du dazu?
Da hat unser Hörer natürlich 100% recht. Juristisch gesehen ist es völlig klar. Wir haben ja die Abkommen Schengen und Dublin, die hängen miteinander zusammen, haben wir ja unterschrieben. Also eigentlich ist vollkommen klar, dass wir niemanden aus Italien müssen aufnehmen oder aus Deutschland und so weiter oder aus Liechtenstein, je nachdem. Müssten wir nicht. Es ist ein politischer Entscheid, wo unsere Behörden im Prinzip einfach sagen, ja, wir haben da ein bisschen Spielraum. Ja, man kann es ja nicht anders machen. Ja, es ist ja schwierig zum Umsetzen. Ja, wir haben so viel zu tun. Am Freitag gehen wir ja schon in die Ferien. Nein, es ist jenseits von Gut und Böse. Und es hat natürlich auch damit zu tun, mit dieser unsinnigen Massnahme, hat auch mit Schengen natürlich zu tun, dass wir keine Grenzkontrolle mehr haben. Ich meine, wenn wir Grenzkontrolle hätten, würden wir sehr, sehr viel von diesen Leuten schon an der Grenze können abfangen und eigentlich sagen, du kommst ja aus Italien, willst du ein Asylgesuch stellen? Dann mach doch das in Mailand, ist auch eine schöne Stadt. Oder Ravenna ist auch schön zu empfehlen. Florenz ist schön. Also Italien ist wirklich ein schönes Land. Es gibt niemanden, der in unsere traurigen Städte grenzen muss. Langenthal oder ich weiss nicht, was es noch sonst gibt, muss kommen. Nein, nichts gegen Grenchen, nichts gegen Langenthal. Nein, aber es ist klar.
Nein, und es gibt natürlich eben die jetzig geltende Drittstaatenregelung. Das Wort tönt ja so, wie wenn es so wäre, wie der Zuhörer meint. Aber die Drittstaatenregelung im Schengen-Dublin-Vertrag, die ist eben, dass wir nur Leute können zurückschicken können, wenn sie in so einem Drittstaat, der sicher ist, ein Asylgesuch gestellt haben. Einmal, oder? Und dann kann man sie dorthin zurücktun. Und ich bin sicher, wir können das gar nicht mehr einführen. Das, was ganz logisch unseren Hörer fordert. Weil Schengen-Dublin etwas anderes vorgesehen. Letztlich sind wir auch da, haben wir die Asylpolitik abgegeben.
Genau. Und dann nachher sagen, Grenzkontrollen können wir nicht mehr machen. Und sogar wenn die Deutschen Grenzkontrollen machen, machen wir das nicht. Wir sind nachher die Einzigen wahrscheinlich in der ganzen EU, die keine Grenzkontrollen mehr machen, während alle anderen Grenzkontrollen machen. Selbst für uns Schweizer natürlich auch. Ja gut, naiver Schweizer. Das ist langsam wahrscheinlich die richtige Losung. auch sehr naiv oder auch sehr komisch unterwegs ist, der Markus Häfliger von der TA-Media. Er war mal ein guter, bürgerlicher, genauer Journalist gewesen. Jetzt ist er ein bisschen zu den Jubelperser übergegangen. Bejubelt alles, was links ist in seiner Zeitung. Ganz eigenartig. Um was geht's jetzt?
Ja, ich weiss noch, dass beim Tagesanzeiger bei TA-Media eigentlich die Regeln gelten. Man tut nicht einfach Vorstöße abfeiern, vor allem, wenn sie keine Chance haben zur Umsetzung. Er macht's trotzdem. Sie will das Bankgeheimnis ganz abschaffen. Das fehlende Geld liegt auf der Straße. Die Berner SP-Frau Andrea Zried lanciert eine brisante Forderung. Das Bankgeheimnis soll auch im Inland fallen, damit der Staat Milliarden einnimmt. Ist das realistisch? Man fragt den Merit dann zuerst mit ihr natürlich. Merit pro forma. Und sie sagt, jawohl, es ist viel da. Merit pro forma, kurz mit dem Thomas Matter, Zürcher SVP-Nationalrat. Und dann natürlich redet man noch mit zwei Leuten, die finden, ja, man finde ganz, ganz, ganz viel Geld. Insbesondere ein Ökonom, der Marius Brüllhardt, ist, glaube ich, in Lausanne, wo, mit einer ganz komischen Rechnung das feststellt, weil im Kanton Luzern, wo man die Vermögenssteuer 2009 halbiert hat, weil dort das Vermögen zusätzlich angemeldet worden ist, um 34% mehr Vermögen hat man damals angegeben, tut er das einfach auf die ganze Schweiz hochrechnen. Kommt dann aber lustig, kommt er auf 2,5 Milliarden Franken Steuern, die es zusätzlich gäbe, wo aber, weil der grösste Teil ja an Kantone geht, das Problem beim Bund gar nicht lösen will. Also er widerlegt sozusagen die These von der Andrea Zried, dass man nämlich mit so einer mit dem Schleifen vom Bankgeheimnis im Inland das Finanzproblem vom Bund können lösen.
Genau, und das Wort natürlich, das Kennwort ist da brisant. Der Journalist sagt immer, es sei etwas brisant, wenn es eigentlich steil langweilig ist, damit der Leser das Gefühl hat, er müsse lesen. Weil die Diskussion natürlich wegen Bankgeheimnis im Inland, das ist eine alte Diskussion, die wird auch geführt. Und es ist wahrscheinlich absehbar, dass es nicht mehr allzu lange in der Schweiz noch gibt, das Bankgeheimnis im Inland. Aber das ist auch ein Ladenhüter. Gut, vielleicht über Pfingsten ist ihm nichts anderes eingefallen. Gehen wir zu etwas anderem, was sehr erfreulich ist und wo ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Simon Eggerter, ein Physiker, ehemaliger Direktor vom Technorama in Winterthur und einer der profilierten Kenner der Schweizer Energiepolitik, hat ein neues Buch herausgegeben. Und das Buch müsst ihr unbedingt lesen. Besser gesagt, zuerst kaufen, dann lesen, nachher weiter schenken oder dann nochmal eines kaufen. Hört gut zu.
Suchen Sie noch das passende Buch für Ihre Ferien? Wir hätten da eine Idee. Das Wachstum der Grenzen von Simon Eggerter. Erfahren Sie mehr über die faszinierende und unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen. Ein packendes Buch, einfach geschrieben und mit einem positiven Blick auf die Welt. Jetzt erhältlich auf www.nzz-libro.ch. Nebelspalterleser profitieren von einem Rabatt. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes von dem Podcast.
Ja gut, gehen wir noch zu etwas auch sehr Ernstem und wirklich eine gute Geschichte in der Sonntagszeitung. Am letzten Sonntag, Pfingstsonntag, um was geht es, Dominik?
Ja, es ist darum gegangen, mit welchem Beruf man wie fest reüssiert, wenn man eine Partnerin, einen Partner sucht. Welche Berufe sind sexy? Vorab, ich muss die Leute enttäuschen, um Journalismus ist es nicht gegangen. Aber das Entscheidende ist, man hat wirklich empirisch das ausprobiert, also man hat die gleichen Profile mit unterschiedlichen Berufen online gestellt und geschaut, wie hoch dann Datingchancen sind. Und man kann es kurz zusammenfassen. Wer einen geschlechtsuntypischen Beruf wählt, der zahlt auf dem Partnerschaftsmarkt einen Preis, und zwar insbesondere die Männer. Also Männer sollten keinen Frauenberuf machen, wenn sie irgendwie noch Chancen haben wollen. Und bei den Frauen ist es nicht ganz so schlimm, dort ist der Nachteil ein bisschen geringer.
Gut, ist klar, es ist eine Studie und jede Studie kann man auseinandernehmen, das ist auch klar. Und es ist noch interessant, oder? Zum Messen, eben, sind das jetzt typische Männer- oder Frauenberufe, hat man nur zwei zur Auswahl gestellt, exakt. Nämlich Lehrer und Ingenieur. Und das ist jetzt aber gleich noch interessant, eben, genau wie du sagst, oder? Eine Frau, die Lehrerin ist, kommt sehr gut an auf dem Heiratsmarkt oder auf dem Datingmarkt. Männer finden das attraktiv. Während wenn sie sagt, ich bin Ingenieurin, dann tun sie so, dann haben sie das nicht so gern. Jetzt umgekehrt ist es noch viel extremer. Wenn ein Mann sagt, ich bin Lehrer, dann ist er der total alle Loser. Er ist nicht nur der Loser, weil er einfach seine Klasse wahrscheinlich auch nicht mehr hat, die ihm Respekt gibt und er nur noch in der Bürokratie versinkt. Nein, er ist auch noch ein Loser auf dem Heiratsmarkt. Die Frauen finden zu 40% ein weniger attraktiv, als wenn er sagt, ich bin Ingenieur. Also das ist schon sehr hart und es zeigt den spektakulären Niedergang vom Lehrerberuf. Weil Lehrer ist jetzt also noch vor 50 Jahren ein absoluter Mannenberuf gewesen und es ist ein Mannenberuf gewesen mit höherem Ansehen. Man hat auch viele Leute in die Politik gewählt. Es gibt viele Bundesräte, die ehemalige Lehrer gewesen sind. Lehrer ist ein absoluter Respektsberuf gewesen seit 1830, seit es unsere Volksschule gibt. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren den Beruf so zur Sau gemacht, dass niemand mehr den will machen. Vor allem Männer wollen den nicht mehr machen. Da können wir mal ein anderes Mal drüber reden, warum nicht. Und heute ist es also wirklich so weit, du bist ein Loser, wenn du Lehrer bist.
Das ist wahnsinnig. Und also noch ein bisschen Zahlen, oder? Also die Studie hat gezeigt, ein Lehrer müsste 300 mehr Versuche für ein Date losschicken als ein Ingenieur, damit er ein Date überkommt. Das ist schon verrückt. Das ist ja wie, ja, das, ja. Stell dir vor, du musst dich auf eine Stelle 300 Mal bewerben, 300 Mal häufiger bewerben, um eine Stelle zu bekommen. Und das finde ich wahnsinnig. Und dann wird natürlich gesagt, eben, ja, man sehe eben, Nonkonformisten, oder die haben es halt schwer und so. Man tut da wieder so ein bisschen, Und man sagt, ja, es ist eben konservativ, was da abging. Wahrscheinlich müssen wir jetzt dann, also Tamara Funicello wird wahrscheinlich eine Dating-Kampagne irgendwie so lancieren. Oder eine Dating-Pflicht. Also jeder Mann muss einmal eine Ingenieurin daten und jede Frau muss einmal einen Lehrer daten, um das wieder, es muss ja auch schon Chancengerechtigkeit sein, oder Markus? Das kommt so.
Absolut, ich finde auch, es muss eine Quote geben jetzt. Nur 50% Frauen im Lehrerberuf und 50% Männer. Und die muss man jetzt einfach prügeln. Und das machen wir mit einer Lotterie. Und dann kommst du einfach mit 20 kommst du halt eine Lotterie entscheiden über. Du musst jetzt Lehrer werden. Und wenn du keine Frau findest, dann wird dir vielleicht dann auch eine Frau zuteilt. Und Frau Funicello liest dir dann die Frau aus. Nein, aber ich meine es jetzt ganz ernst, oder? Ich finde, Lehrer war einer der schönsten und besten Berufe gewesen. Und ich habe ja früher, ich habe ja Geschichte studiert, habe eigentlich auch mal Lehrer werden oder mir das vorstellen können. Und ich habe sehr viele, sehr gute Lehrer gehabt. Das sind starke Persönlichkeiten gewesen. Und man muss sich schon ganz, ganz ernsthaft fragen, das machen wir jetzt nicht heute, warum dieser Beruf so an Ansehen verloren hat. Und ein Stichwort gilt halt auch da, 30 Jahre linke Bildungsreformen haben den Beruf zur Sau gemacht. So weit ist es jetzt gekommen, dass die nicht einmal mehr Frau finden.
Also Lehrer, die zuhören, die uns das erklären können, die sollen das schreiben an berneinfach@nebelspalter.ch. Nimmt uns Wunder, teilen dir die Haltung, was ist genau passiert mit den Männern im Lehrerberuf. Und die gleiche Adresse, eben, wir haben es so gesagt, die kann man brauchen, wenn man will, uns eine Frage schicken. berneinfach@nebelspalter.ch.
Genau, und das war Bern einfach gewesen, an dem 21. Mai 2024, Dominik Feusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Unterstützt das Format mit einem Abonnement. Ich meine es ernst. Ich meine es ernst. Drittens, könnt ihr uns weiterempfehlen. Könnt ihr euren Freunden von uns erzählen, das würde uns freuen. Könnt ihr uns hoch bewerten, wo immer ihr das könnt. Und wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann, eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.